Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Herzlich willkommen zum Sport mit Bernhard Krieger und einer gerissenen Erfolgsserie. Nach dem 2:1 bei den Bayern verloren die Frankfurter zum Auftakt des 23. Spieltags in der Bundesliga in Bremen mit 1:2. Henry Vogt.
Mit einer beeindruckenden Energieleistung hat Werder Bremen den Höhenflug der Eintracht in der Fußball-Bundesliga je gestoppt. 2 Tore in der 2. Halbzeit, erzielt durch Gebre Selassie und Sargent, brachten Werder einen knappen, aber durchaus verdienten 2:1 Erfolg. Und damit ließen die Bremer die Erfolgsserie der Hessen nach 11 Spielen ohne Niederlage reißen. Dabei lief bei der Eintracht zunächst alles nach Plan, als der wieder einsatzbereite Torjäger Silva schon nach 9 Minuten erwartungsgemäß das 1:0 köpfen konnte. Doch auf diesen Vorsprung ruhten sich die Hessen nur zu bequem aus und wurden dafür von leidenschaftlichen Bremern zu Recht bestraft.
In der 2. Liga hielt Karlsruhe Anschluss an das punktgleiche Spitzenquartett mit Hamburg, Fürth, Bochum und Kiel. Vom Auswärtssieg der Badener in Darmstadt, Martina Knief.
In der 1. Halbzeit Glück gehabt, weil Darmstadt besser war, aber kein Tor erzielte. In der 2. Halbzeit mit der besten Chance des Spieles das Siegtor gemacht. Choi traf in der 52. Minute zum 1:0 für die Karlsruher, die danach auch nicht mehr viele Offensivaktionen hatten, aber dafür auch kaum Mühe, die Darmstädter vom eigenen Tor wegzuhalten. Der KSC fühlt sich mit jetzt 39 Punkten so richtig wohl hinter dem Führungsquartett der 2. Liga. Und der 5. Auswärtssieg in Folge hat Mut gemacht für die restliche Saison.
Im 2. Spiel schlug Regensburg Paderborn mit 1:0, das ohne Trainer Mersat Selimbegovic. Der war kurz vorher positiv auf Corona getestet worden. Michael Küster.
Im 1. Durchgang ist vor den Toren nicht allzu viel passiert. 2 Chancen für den Jahn, keine vom SC Paderborn. Die 2. Halbzeit sollte allerdings für vieles entschädigen. Der Jahn nun deutlich mutiger und kurz nach der Pause auch mit dem vermeintlichen 1:0 durch Besuschkow. Der Videoassistent schritt allerdings ein, abseits. 5 Minuten später war es aber dann soweit. Stolze trifft aus 5 Metern zur Jahnführung. Nicht unverdient zu diesem Zeitpunkt. Nach 65 Minuten schlug dann die Stunde von Torwart Alex Meyer, der einen von Salah verschuldeten Foulelfmeter parierte.
Und damit zur nordischen Ski-WM in Oberstdorf. Dort wollte der Deutsche Skiverband heute die ersten Medaillen holen, aber daraus wurde nichts. In der nordischen Kombination siegte Norwegens Titelverteidiger Jarl Magnus Rieber. Fabian Riesle wurde 6. mit Favorit Erik Frenzel als bester deutscher 4.
Ja, also ich glaube, für den Einstieg kann man erstmal nicht unzufrieden sein. Es hat eine Kleinigkeit auf der Schanze gefehlt. Auch zum Schluss eine Kleinigkeit auf der Runde, wo ich sage, da hätte ich gerne noch ein paar Körner mehr auf der Seite gehabt, um einfach ja, da wirklich um die Medaille bis zum Schluss mitkämpfen zu können. Das war ein bisschen ärgerlich im Großen und Ganzen, weil wir waren nicht weit weg oder ich war nicht weit weg.
Aber am Ende reicht es dann doch nicht zur Medaille, genauso wie für die deutschen Skispringerinnen im Teamwettbewerb. Edgar Endres.
Ordentlich, das ist das Wort, was die Springerinnen nach Platz 5 am meisten aussprechen. Die Ansprüche nach Jahren des Erfolges sind bescheiden geworden und trotzdem kann sich Anna Rupprecht nicht ganz damit anfreunden.
Es ist einfach schade, dass unser Team insgesamt gerade einfach nicht so stark ist wie die Jahre zuvor. Das schlägt tatsächlich ein bisschen aufs Gemüt.
Die Schwäbin ist Startspringerin im Team. Doch von Beginn an sind der neue Weltmeister Österreich mit einer überragenden Marita Kramer und auch die Teams aus Slowenien und Norwegen enteilt. Selbst Schlussspringerin Katharina Althaus kann Rang 4 nicht absichern. Japan schiebt sich noch vorbei. Die Oberstdorferin zieht trotz allem kein schlechtes Fazit.
Die Mädels haben auch eine gute Leistung gebracht, hat leider nicht ganz gereicht, aber ich glaube trotzdem, dass sich auch ein 5. Platz sehen lassen kann.
Nach den Festspielen von Seefeld vor 2 Jahren mit Gold im Team und Silber und Platz 4 im Einzel droht den deutschen Frauen bei der Heim-WM eine sehr dürre Bilanz.
Im alpinen Skiweltcup setzt die WM-Königin von Cortina d'Ampezzo, Lara Gut-Berami, ihre Siegesserie fort. Die Schweizerin gewinnt auch die Abfahrt im Val di Fassa. Die deutsche Kira Weidle wurde hervorragende 4. Ganz zufrieden war sie dennoch nicht und das ist die richtige Einstellung.
Mein Lauf war okay, würde ich sagen. Er ist immer noch ausbaufähig. Es ist einfach unheimlich schwierig, den Grat hier zu finden, zu attackieren wirklich und trotzdem diese Schläge, die teilweise an diesen Doppeltoren sind, zu meiden. Und ja, ist mir manchmal gut gelungen, manchmal nicht so, aber morgen haben wir noch eine Chance.
Da gibt es eine 2. Abfahrt im Val di Fassa und am Sonntag dann noch einen Super-G. Für Weidle geht's also weiter, für die Rhein-Ruhr-Bewerbung für die Olympischen Spiele 2032 nicht. Oder doch? Obwohl sich die IOC-Exekutive in dieser Woche klar für Brisbane ausgesprochen hat, wollen die Nordrhein-Westfalen nicht aufgeben. Aus Düsseldorf berichtet Vivian Leue.
Es hätte eine selbstbewusste Kick-Off-Veranstaltung werden sollen, die Präsentation einer großen Vision. Olympia an Rhein und Ruhr 2032. Stattdessen standen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und der Initiator des Olympia-Projekts, Michael Mronz, am Mittag im Düsseldorfer Stadion vor einem Scherbenhaufen.
Die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees am Mittwoch hat uns überrascht und auch getroffen.
So Laschet. Das IOC legte sich auf Brisbane und die Region Queensland als Olympia-Ausrichter 2032 fest. Es gehe in einen entsprechenden Dialog mit den Australiern.
Der Deutsche Olympische Sportbund hat sich nicht in der Lage gesehen, in einen solchen Dialog einzutreten. Und auch das bedauere ich. Das Erstaunliche ist, dass man kein Gespür hat, was sich da beim Internationalen Olympischen Komitee tut.
Klare Worte an den Sportdachverband. Der wiederum sagte am Nachmittag der ARD Sportschau, der DOSB wolle Anfang kommender Woche aus seiner Sicht darstellen, wie die letzten Wochen und Monate gelaufen seien. Sportmanager Michael Mronz betont, die schnelle Entscheidung für Brisbane sei nicht abzusehen gewesen.
Es gab ja im Januar mehrere Gespräche mit dem DOSB und dem IOC und mit uns gemeinsam. Es war sogar für heute noch ein weiteres Gespräch terminiert gewesen. Hätte ich das gesehen, hätte ich natürlich anders agiert.
Wenn man wirklich einen fairen, offenen Wettbewerb gewählt hätte, hätte man auch das Signal geben können, wir gehen jetzt in eine schnelle Entscheidung wegen der Pandemie, warum auch immer, um Sicherheit herzustellen. Und hätte dann allen Wettbewerbern gleiche Chancen eingeräumt.
Laschet und Mronz bekräftigten allerdings trotz der spürbaren Enttäuschung, dass sie an der Bewerbungsidee festhalten.
Wir werden weiter kämpfen.
Wenn wir sehen, 90% der Sportler sind heute schon vorhanden. Das heißt, bildlich gesprochen, könnten wir auch 2024 die Spiele ausrichten.
Oder zur Not auch die Spiele 2036, sagte CDU-Chef Laschet. Das ist erstaunlich, denn Parteikollegen wie Bundesinnenminister Horst Seehofer halten Olympische Spiele 100 Jahre nach Berlin 1936 für undenkbar. Auch auf Nachfrage betont Armin Laschet jedoch, die Welt sei 100 Jahre später eine andere.
Dies zu zeigen, dies sichtbar zu machen, das ganze größere inhaltliche Konzept mit diesen Spielen zu verbinden, würde bei jeden Spielen in den 30er Jahren passen. 32 und 36.
So oder so, nun liege der Ball erst einmal beim DOSB, meint Laschet.
Und die Frage ist diese Bundesrepublik Deutschland, ist der deutsche Sport willens und in der Lage, Spiele für die Jugend der Welt auszurichten, ja oder nein?
Zwei Tage nach der überraschenden Olympia-Vorentscheidung bleibt es also auch heute dabei. Die Suche nach dem Schuldigen ist noch in vollem Gange.
IOC-Direktor Christoph Dubi hat das Verhalten der Deutschen an der Bewerbung für 2032 festzuhalten begrüßt. Er riet zudem zu einer Kandidatur für 36. Dass in der ehemaligen DDR Spitzensportler systematisch gedopt wurden, ist längst bekannt. Eine Dokumentation der ARD zeigt jetzt aber, für die Erfolge der DDR-Stars mussten auch Freizeitsportler die Knochen hinhalten. Peter Wosny.
Hans Albrecht Kühne ist Opfer des DDR-Staatsdopings, obwohl er nie Spitzensportler war. Als Hobbyläufer hatte er sich in den 70er Jahren für ein Studienprojekt am Geheimen Forschungsinstitut für Körperkultur und Sport in Leipzig anwerben lassen.
Es hieß, es sei eine Forschung, die nicht als Doping bezeichnet werden kann, aber die ungeheuer nützlich ist, weil man Analogieschlüsse ziehen könnte für die Leistungssportler.
Obwohl er nichts aufzeichnen durfte, führte Kühne ein Tagebuch. Darin beschreibt er unter anderem extrem schmerzhafte Muskel- und Leberbiopsien, also Gewebeentnahmen. Die Biopsien zerstörten bei Kühne das Lymphsystem im linken Bein. Er ist bis an sein Lebensende auf medizinische Behandlungen angewiesen. 1976 beschreibt Kühne in seinem Tagebuch, wie der bekannte DDR-Sportmediziner Hermann Buhl ihm das anabole Steroid Depo-Turinabol verabreicht. Es war aggressiver als der DDR-Dopingklassiker Oral-Turinabol. Kühne notiert extrem hohe Dosierungen und Nebenwirkungen. Die Recherchen der ARD-Doping-Redaktion decken auch Versuchsreihen in anderen Sportarten auf. Experten schätzen, dass mehrere hundert Freizeitsportler als Versuchskaninchen für die Stars des DDR-Sports missbraucht wurden.
Das war Peter Wosny über das DDR-Doping-System und das war Sport aktuell für diesen Abend mit Bernhard Krieger. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.